Heute möchte ich gerne eine Predigtreihe beginnen und die hat tatsächlich mit diesem Buch natürlich zu tun, mit guten Nachrichten, und wir blenden die Folie einfach mal ein. Das Evangelium, tolle Nachrichten, die da drin sind, und die Frage auch, wie kommunizieren wir das Evangelium in die heutige Zeit hinein? Und das hat zum einen mit einer Klausurtagung zu tun, die wir als Mitarbeiter der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland vor einiger Zeit in Cuxhaven hatten. Genau zu diesem Thema: Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist die Nachricht für deine Nachbarn, für meine Freunde, Kollegen, für die Leute, mit denen wir es an der Arbeit zu tun haben? Was ist das Eigentliche? Welche Geschichte können wir anhand der Bibel heute Ihnen vermitteln? Oder manche sprechen vom sogenannten Narrativ. Was ist das Narrativ der Bibel? Des Glaubens. Kennst du den Begriff vielleicht? Manche sagen Modewort. Aber ich glaube, in der Postmoderne wird häufig vom Narrativ gesprochen, weil es wieder mehr darum geht, zu erzählen. Nicht einfach nur nackte Wahrheiten zu verkünden, sondern Geschichten zu erzählen. Und was ist das die Geschichte, die du weitergeben kannst an andere? Was ist meine Geschichte, die ich an Holger, an Carsten, an Axel morgen weitergebe, wenn ich mit ihnen Fußball gespielt habe, im Anschluss, und dann in der Kabine zusammensitze und wir noch etwas trinken und dann häufig in tiefer gehende Dinge zu sprechen kommen? Oder für Claudia, Simone oder Esther, wie sie auch immer heißen, mit denen du beim Kaffee zusammensitzt. Wie lautet das Narrativ, das du an sie weitergibst? Diese Woche war ich mit 9 Gemeindegründern. Bitte? Das habe ich jetzt.
Sie sagte gerade, hey!
Hey, genau, das ist schon mal eine tolle Nachricht. Das habe ich völlig ignoriert eben. Genau, sehr schön. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hat Gott sich ein Lob zubereitet. Alles gut. Diese Woche war ich mit 9 Gemeindegründern in Berlin und wir haben in Berlin Wetting Batik besucht. Batik ist eine freie evangelische Gemeinde. Wenn du vor der Tür stehst, hättest du nicht getippt darauf, dass es eine freie evangelische Gemeinde ist. Es wirkte eher wie eine etwas heruntergekommene Kneipe. Außen arabische Schrift. Immerhin ein Hinweis, dass da am Sonntag irgendwas stattfindet. Wenn man reingeht, ziemlich dunkel, düster fast. Ja, mit Fenstern zur Straße hin. Aber du hättest nicht unbedingt darauf getippt, dass dort sich eine Gemeinde trifft. Wenn man auf die Toilette ging, dann erinnerte der Haken so an die 50er Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ne? Wenn man die Tür zumacht und so einen Haken reinmacht. Also, immerhin eine Bibel lag noch im Schaufenster. Dann erzählte uns Oleg, der Pastor dieser Gemeinde, ein russischstämmiger Mann, von seiner Geschichte, von seinem Narrativ. Sein Vater war noch überzeugter Marxist, hat Marxismus gelehrt in Russland. Aber dann landeten sie als Familie eines Tages in einem Flüchtlingsheim in Deutschland. Nach der Schule wollte Oleg eigentlich Kunst studieren, aber dann kam etwas dazwischen, ein Auslandsaufenthalt in den USA. Und dort, auch in so einer Kneipe, wie in Berlin-Wetting, Batik, begegnete er auf einmal Menschen, die ihm etwas wiedergegeben haben und ausgestrahlt haben, sodass sein Leben eine Kehrtwende nahm. Er wurde Christ. Er entdeckte etwas von Gottes Herrlichkeit, die sich dort in der Kneipe in den USA ihm persönlich gezeigt hat und die zu einer Lebenswende führte. Olegs Mentor, der ihn seit Jahren begleitet, hat ihm dann geholfen, selber eine solche Gemeinschaft oder eine solche Community zu gründen, wie er sie dort in den USA entdeckt hat. Keine Hochglanzgemeinde. Keine Gemeinde, wo 5000 Leute am Sonntag zusammensitzen und wo alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Nein, er wollte einen Ort dort in Berlin-Wetting gründen, wo Gottes Herrlichkeit in seiner Schlichtheit zum Ausdruck kam und kommt. Mal gerade 3 Kilometer vom Deutschen Bundestag entfernt. Und dann hat er an diesem Tag uns neuen oder den Gemeindegründern und mir und den anderen beiden, die noch dabei saßen, von dieser Herrlichkeit Gottes erzählt. Wie sie dort an diesem Ort den kaputten, aber manchmal auch scheinbar heilen Menschen entgegenstrahlte, die dort reinkamen, in dieses Gebäude. Schlichter Raum, wie gesagt, einfache nackte Bänke. Ich war froh, dass ich an der Wand saß, sodass ich mich anlehnen konnte. Die anderen hatten keine Lehne. Und dann erzählt er zum Beispiel von einem, der im angetrunkenen Zustand in ihr Raum reinkam und zum Schluss, als er sich verabschiedete, nochmal mit Oleg sprechen wollte. Du Oleg, ich muss dir heute was sagen. Ja, was wolltest du mir denn noch sagen? Jesus war heute hier. Jesus war heute hier. Gottes Herrlichkeit an diesem Ort. Und Oleg sagte dann noch im Nachgang, dieser Mann hat erzählt, dass er hier direkt in der Nachbarschaft wohnt. Ich habe ihn weder vorher noch nachher in den Jahren danach gesehen. Ich bin der festen Überzeugung, das war ein angetrunkener Engel, der mir dort begegnet ist. Wenn wir also fragen, was ist das Evangelium für die Menschen in unserer Stadt? Welche Geschichte, welches Narrativ haben wir in diesem Buch der Bibel, das wir weitergeben und vermitteln können? Dann glaube ich, sollten wir zunächst mal, und das machen wir mit der zweiten Folie, auch fragen, warum sollten wir überhaupt etwas kommunizieren? Warum sollten wir überhaupt etwas weitergeben, verbal, nonverbal? Was gibt mir überhaupt das Recht, das hier heute Morgen in den Mittelpunkt zu stellen? Und ich werde, wie gesagt, eine Predigtreihe daraus machen nächsten Sonntag. Dann gibt's eine kleine Pause, weil ich mal nicht da bin und andere predigen werden. Aber dann nach Ostern werden wir Fortsetzung machen. Also, warum sollten wir uns da überhaupt mit beschäftigen? Warum ist mir das persönlich so wichtig geworden in dieser Woche? Das hat mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Das ist der eigentliche Grund, warum ich euch einladen möchte auf diese Reise. Darüber nachzudenken, was geben wir verbal, also durch Worte, aber auch durch Gesten, durch Mimik, durch unser Handeln weiter. Das hat also mit der Herrlichkeit zu tun. Und das klang in den Texten eben schon an. 2 Texte, die über die Herrlichkeit Gottes, über die Herrlichkeit von Jesus Christus gesprochen haben. Meine Frage an dich, was verstehst du eigentlich unter Herrlichkeit? Hast du da so irgendetwas, was bei dir aufploppt, was du mit Herrlichkeit verbindest? Mira sitzt hier im Lichtschein. Also man könnte sagen, Herrlichkeit hat manchmal was mit Lichtschein, Lichtglanz, mit Helligkeit zu tun. Die Sonne lädt uns heute ein, auch das zu sehen. Herrlichkeit meint im Kern all das, was mit Gottes Wesen zu tun hat. Mit seinem Inneren, aber auch das, was er zum Ausdruck bringt. Die Herrlichkeit drückt sich also durch sein Wesen, durch seine Schönheit aus, durch das, was ihn ausmacht. Jemand hat das so ausgedrückt, es ist die äußere Eleganz seiner inneren Exzellenz. Seine äußere Eleganz seiner inneren Exzellenz. Und Gott ist nur dann unser Gott, wenn er von uns auch wichtig genommen wird. Wenn wir das zum Ausdruck bringen, ja, wenn wir zum Beispiel aufstehen vor ihm oder wenn wir auf die Knie gehen. Übrigens haben wir in Batik auch gemacht, war ein bisschen kurios, ja. Da lädt uns der Oleg auf einmal ein, kommt, jetzt lasst uns noch beten, wir gehen auf die Knie und beten das Vaterunser. Wir sind es hier in der Gemeinde gewohnt, eher aufzustehen, aber wir sind auf die Knie gegangen und haben aber dadurch ein Stück der Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck gebracht, dass sie uns wichtig ist. Wenn du diesen Gott, diesen dreieinigen Gott nicht verehrst, wirst du mit Sicherheit andere Götter haben, ob dir das bewusst ist oder nicht. Du wirst anderes in deinem Leben haben, dem du Zeit widmest, vor dem du vielleicht innerlich oder äußerlich sogar auf die Knie gehst. Also die Frage ist, Welchem Gott willst du die Ehre geben? Der Gott der Bibel hat viel eingesetzt, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das ist ein Beispiel, wie er sich den Juden gezeigt hat. Übrigens, die Herrlichkeit Gottes war manchmal lebensgefährlich. Das heißt, dass kein Mensch ihm so unmittelbar begegnen kann, weil er sonst sofort sterben würde. Deswegen hat Gott sich häufig in der Wolke, im Feuer, im Sturm gezeigt oder dem Elia, wie heißt es da so, durch seinen leichten Windhauch. Elia hat gespürt, da ist Gott. Also Gott hat ganz viele Möglichkeiten, seine Herrlichkeit zu zeigen. Die ursprüngliche Bedeutung von Herrlichkeit im Alten Testament, da mal die nächste Folie, das ist das hebräische Wort Kavod. Und das heißt so viel wie Gewichtigkeit. Da ist also etwas, hat etwas Gewicht. Da ist etwas schwer. Das ist nicht unbedeutend, sondern da wirkt sich etwas aus im physischen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Gott erscheint also auf wunderhafte Weise und unter wunderhaften Umständen immer wieder den Menschen. Auch zum Beispiel in der Wolke am Zelt der Begegnung. Diese sogenannte Stiftshütte, so dieser mobile Tempel, wie man sagen könnte, ja, der immer in der Wüste mitgeschleppt wurde und dann aufgebaut wurde und wo Gott sich dann auch zeigte. Zum Beispiel 5. Mose 31, da heißt es, der Herr sagte zu Mose, es ist soweit, bald wirst du sterben. Also kurz vor seinem Tode. Ruf Josua, also deinen Nachfolger, dazu und betretet gemeinsam das Zelt der Begegnung. Ich will ihm mitteilen, was er, Josua, tun soll. Also betraten Mose und Josua das Zelt der Begegnung. Da erschien der Herr im Zelt. Eine Säule aus Wolken stand am Eingang des Zeltes. Also Gott zeigt sich immer wieder verhüllt und dennoch offenbart er etwas von seiner Herrlichkeit und bringt damit zum Ausdruck, dass er ja ein Schwergewicht ist. Dass er nicht unbedeutend ist in dieser Gesellschaft und vor allen Dingen erst recht nicht für sein Volk. Dass er dann auch beruft. Israel beruft er, ruft er raus und will durch sein Volk seine Herrlichkeit zeigen. Indem er es aus Ägypten befreit. Indem er ihnen diese Freiheit schenkt. Und Gott ist ein wirksamer Gott, der immer wieder durch die Geschichte mit seinem Volk, aber auch mit uns unterwegs sein will. Und weil er dieser Gott ist, will er auch Verehrung. Will er geehrt werden. Will er für gewichtig genommen werden. Und möchte nicht, dass wir ihn einfach ignorieren. In 1. Johannes 1, Vers 14 und 15, die nächste Folie, haben wir auch den Text eben gehört. Seine Herrlichkeit findet Fortsetzung im Neuen Testament. Er, das Wort, wurde Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es, Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief, diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Das Wort wurde also ein Mensch aus Fleisch und Blut und Gott selbst zeigt sich nun in diesem Jesus Christus und darin auch die Herrlichkeit Gottes, indem Jesus auf diese Erde kommt, als Mensch wie du und ich hier unterwegs ist. Und dann passiert ja noch etwas, damit ist die Herrlichkeit ja nicht wieder weg, indem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, sondern jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes, was auch für unser Thema bezüglich des Narrativs eine Bedeutung hat. Dass die Herrlichkeit durch eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen, sichtbar werden soll. Die Bibel sagt, wir sind sein Leib. Christen, die als Gemeinde zusammenkommen, entsprechen dem Leib von Christus, in dem Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen soll. Hast du dir das schon mal vor Augen gemalt? Die Geschichte mit Jesus ist nicht einfach zu Ende. Sie geht weiter durch dich und mich. Gott will durch dich und mich seine Herrlichkeit in deine Nachbarschaft bringen, an deinen Arbeitsplatz, wo immer du unterwegs bist, soll Gottes Herrlichkeit leuchten. Und das ist Zuspruch und Anspruch zugleich. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Wir sind anstelle von Jesus unterwegs. Stell dir mal vor, du hast 6 Stunden lang so richtig hart gekeult, körperlich gearbeitet. Richtige Malore. Und du hast einen richtigen Hunger. Und dein Magen knurrt schon seit einer halben Stunde. Und jetzt komme ich an mit einer Pizzaschachtel hier in der Hand. Da läuft das Wasser im Mund zusammen, ja? Und jetzt stell dir vor, ich mache den Deckel auf. Da sind Tomaten drauf. Wäre für dich der Tod. Aber noch schlimmer. Da ist gar nichts drin. Okay, die Pappschachtel ist leer. Das wäre so ähnlich, als wenn du Gottes Herrlichkeit aus deinem Leben ausblenden willst. Dann ist dein Leben leer. Dann bietest du nicht das an, was Gott in dich hineinlegen möchte. Das von seiner Herrlichkeit. Dass er an andere weitergeben will. Du hinterlässt hungrige Menschen um dich herum. Gott will durch das Narrativ deines Lebens, durch deine Geschichte mit ihm, will er Menschen satt machen und seine Herrlichkeit ausbreiten. Wo auch immer du deine Knie bisher gebeugt hast, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wo du sie jetzt beugen willst, wen du jetzt anbeten willst und wie du Gottes Herrlichkeit auch jetzt weitergeben willst. Gottes Herrlichkeit hat eine wunderbare Bedeutung. Und ich muss ehrlich sagen, diese Begegnung dort in Batik hat mich nochmal diese Woche beeindruckt. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Start dieser Predigtreihe vor, aber mir ist bewusst geworden, ja, das ist ein guter Ausgangspunkt, um über ein solches Thema zu reden. Weil das etwas mit mir macht. Weil plötzlich deutlich wird, es kommt nicht auf große, gigantische Dinge an, die ich tue. Sondern dass ich dort, wo ich mich aufhalte, in jeder Schlichtigkeit meines Lebens und mit allen Brüchen meines Lebens, dass Gottes Licht durchstrahlen kann, seine Herrlichkeit zum Ausdruck kommen kann. Wie passen aber Gottes Herrlichkeit und das Kreuz zusammen? Geht das? Herrlichkeit Gottes und Leid? Wir schauen uns mal Johannes 12 an, den nächsten Text. Da geht es um folgende Situation. Wir sind im Jahr 30 oder 33 nach Christus. Da ist das Passafest in Jerusalem, das vor der Tür steht. Und einige Griechen sind in die Stadt gekommen, um auch anzubeten dort in Jerusalem. Dort im Tempel. Und jetzt wollen sie gerne Jesus sehen. Und so gehen sie zu Philippus und tragen ihr Anliegen diesem Philippus vor. Und dann kommt das, was hier steht. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Und dann sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar werden. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss erst in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Also, das macht deutlich, die Herrlichkeit Gottes ist so umfassend, sie ist so groß, sie ist so stark, dass selbst der Kreuzestod darin Platz hat. Dass der Kreuzestod die Herrlichkeit Gottes nicht auslöschen kann, sondern im Gegenteil, durch den Kreuzestod wird Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen und zur Geltung kommen. Wenn du dich manchmal fragst, warum feiern wir eigentlich jeden Sonntag hier Gottesdienst? Warum machen wir den ganzen Aufwand? Sind ja einige Mitarbeiter nötig, um so einen Gottesdienst durchzuführen. Warum wird jeden Sonntag, wenn möglich, Kindergottesdienst angeboten? Warum brauchen wir zwei Techniker hinten? Warum all die Mühe? Warum feiern wir heute Brunch hinterher? Warum treffen wir uns in den Gebetskreisen in der Woche, in den Kleingruppen? Warum Bibelunterricht für junge Leute? Warum Jugendtreff? Warum all das? Warum versuchen wir auf dem Dresch und in Lankow Gemeinde zu gründen und dort neue Gemeinschaften zu bilden? Warum das? Es hat einzig und allein damit zu tun, weil wir Gottes Herrlichkeit auch an diesen Orten sichtbar werden lassen wollen. Und weil sie dort zum Scheinen kommen kann. Egal wie brüchig dein Leben ist, Gottes Herrlichkeit ist viel stärker. In einer Gebetsrunde der Evangelischen Allianz in Deutschland, die waren digital zusammengeschaltet, da schaltete sich auch jemand aus der Ukraine zu. Jetzt vor kurzem war das Ganze. Und dann fragte einer aus der Runde, aus welcher Position heraus betet ihr aktuell für die Ukraine? Ist eine berechtigte Frage, oder? So viel Leid. Und dann sagte dieser Mann aus der Ukraine, I have good news for you. Our Lord Jesus reigns. Ich habe gute Nachrichten für dich. Unser Herr regiert. Da kommt für mich Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck, die noch stärker ist als all das Negative, als all das Leid, was diese Menschen im Moment erfahren müssen. Und ich glaube, wer mit dem Bewusstsein der Herrlichkeit und Majestät Gottes und von Jesus hier und heute rechnet, der lebt anders. Und er hat ein optimistisches Bild von der Zukunft. Der hat ein positives Narrativ, was er an die Menschen von heute weitergeben kann. Und der wird dies hoffentlich, und ich werde es hoffentlich, einem Axel, einem Holger oder Carsten, mit dem ich morgen wieder Fußball spiele, dieses Narrativ weitergeben. Und du vielleicht an deine Freundin Simone, Esther oder wie auch immer sie heißt. Das sind gute Nachrichten. Mehr davon dann, wie gesagt, auch am nächsten Sonntag und dann in den Sonntagen nach Ostern. Ich werde anhand von 5 Begriffen dieses Narrativ entfalten, wo uns hoffentlich so ein bisschen was an die Hand gegeben wird, beziehungsweise aufs Herz gelegt wird, was wir dann gerne weitergeben tun. Wir tun das letztlich, um Gottes Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Um es hier an diesem Ort, aber auch an den Orten scheinen zu lassen, in die du gehst. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, du bist es wert, verherrlicht zu werden. Du bist es wert, angebetet zu werden. Du willst dein Licht scheinen lassen, egal wo wir unterwegs sind. Du weißt, dass wir manchmal eher das Negative, das Bedrückende im Blick haben und nicht deine Herrlichkeit. Vergib uns das. Und ich bete darum, dass sie neu aufleuchtet in unseren Herzen, aber dann auch an den Orten, an denen wir uns aufhalten. Herr, wir beten auch darum, dass das geschieht, auch in den Kriegsgebieten. Danke, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die deine Herrlichkeit in solchen Krisenregionen zum Scheinen bringen. Gib ihnen Mut, gib ihnen Überzeugungskraft und schenke, dass sie in dieser Beziehung zu dir das auch heute und morgen weitergeben können. Wir beten für Unterdrückte, für Menschen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben. Schenke, dass sie selbst in der Gefängniszelle deine Herrlichkeit spüren. Du bist nicht davon abhängig, ob wir frei sind oder gefangen. Danke für diesen Tag. Danke, dass wir aber im Frieden leben dürfen. Danke, dass wir viele Möglichkeiten haben, auch das gute Evangelium, diese tollen Nachrichten weiterzugeben. Und ich bete darum, dass es gelingt und dass wir ermutigende Erfahrungen machen. Danke, Herr, dass du das schenken willst. Amen.